Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode mit einem jungen, erfolgreichen Makler, der in der Finanzdienstleistung so gut wie alles erlebt hat, was es zu erleben gibt. Er war einige Jahre bei der Bank, hat einige Jahre Strukturvertrieb hinter sich und hat letzten Endes den Weg in die Maklerschaft gefunden. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen, oder dich herzlich willkommen heißen, Furkan Binkaya. Hi.
Hi, auch von mir. Ich bin der Furkan. Ich bin 25 Jahre jung, komme aus Stuttgart und wie der Ruslan mich schon vorgestellt hat, genau, ehemaliger Bankkaufmann, einige Jahre Strukturvertrieb und jetzt seit einigen Jahren auch wieder in der freien Maklerschaft.
Sehr, sehr nice. Furkan, schön, dass du hier bist. So, danke, dass du das vorweggenommen hast und schon ein paar Takte zu dir gesagt hast. Wir wollen heute so ein bisschen über deine Erfahrung sprechen, weil du hast ja, wie gesagt, es gibt ja so 3, 4 Bereiche in der Finanzdienstleistung, wo man als Berater tätig sein kann. Bank, Strukturvertrieb, Makler, auch Schließlichkeit ist vielleicht noch. Ne? Du hast 3 von 4 gesehen, wobei Bank und auch Schließlichkeit gibt sich, glaube ich, nicht viel.
Also das Gleiche.
Ja, was hat dich denn dazu motiviert, zur Bank zu gehen oder generell in die Finanzdienstleistung zu kommen?
Also ich dachte mir damals in der Realschule, ich habe keine Lust noch zu studieren und ewig noch Schule dahinter zu hängen und wollte eigentlich direkt Geld verdienen. Und habe mir Gedanken gemacht, okay, was macht mir Spaß, was liegt mir? Und meine Eltern waren früher selber selbstständig, also ich bin mit der Bank so ein bisschen groß geworden. Und dachte so, okay, hey, warum mache ich nicht mal bei der Bank anfragen, ob ich eine Ausbildung machen darf als Bankkaufmann? Habe eigentlich nur 3 oder 4 Bewerbungen rausgeschickt und wurde direkt angenommen. Dachte so, okay, hey, why not? Und ja, das war eigentlich eher so als Zufall, hat dann mega Spaß gemacht und genau, dadurch bin ich zur Bank gekommen.
Bei welcher Bank warst du?
Bei einer relativ kleinen Volksbank, also wir hatten nur 3 Filialen, also relativ klein, ich glaube, wir waren auch nur 50 Mitarbeiter, also heißt, es war eigentlich fast schon so ein Familienbetrieb. Jeder kannte jeden und du hast eigentlich sehr, sehr viel gelernt und in der Ausbildung warst du auch so ein bisschen Mädchen für alles. Also warst in jeder Abteilung, konntest alles irgendwie und das hat auch Spaß gemacht, dass du viele Facetten der Bank kennenlernen durftest.
Warst du dort auch schon in der Kundenberatung tätig oder?
Ja, also bei mir war es so, also du warst im Endeffekt ein paar Wochen in der Abteilung, ein paar Wochen in der anderen Abteilung und ich muss sagen, dass es mir in der Beratung immer am meisten Spaß gemacht hat. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Service, weil ich hatte immer die Erfahrung, dass ja, im Service hatten wir auch teilweise Kolleginnen und Kollegen, die Quereinsteiger waren. Und ich dachte mir, hey, wenn ich schon eine Ausbildung in dem Bereich mache, will ich auch etwas, ja, in Anführungszeichen gehobeneres machen, eher in die Kundenberatung, also zum Thema Geldanlage, Versicherung und sowas, so etwas machen. Und da hat es mir immer am meisten Spaß gemacht in der Kundenberatung.
Ja, ist eigentlich auch spannend, ne? Wenn man sich so damit nicht auseinandersetzt, denkt man, so ein Banker ist eher so der Typ für das Investment, für Geldanlage, für MSCI World und was weiß ich nicht was. Aber eigentlich hast du dort doch ganz, ganz viele Leute, die Bausparvertrag und Versicherung verkaufen, oder?
Ja, tatsächlich. Also meiner Erfahrung nach, also bei uns war es so, ich kann natürlich nicht für alle Banken sprechen, war es eben so, dass zum Beispiel vermögenswirksame Leistung, da wurde dir dann pauschal gesagt, ey, wir machen da direkt einen Bausparvertrag zum Beispiel. Oder der Bausparvertrag wurde wirklich als Vermögensanlage verkauft oder als Zinssicherung, obwohl man von vornherein schon gesehen hat, hey, wenn der Kunde nicht irgendwie einen Einkommenssprung macht vom Doppelten ungefähr vom Netto, dann kann er sich das Bauspardarlehen später auch nicht leisten. So, das war halt eher eine Falschberatung. Das Thema Investment, da kann man, glaube ich, nicht meckern. Das war ganz cool, weil also lieber zahle ich 2-3% Fondsgebühren, statt das Geld auf dem Girokonto versauern zu lassen und nehme halt dann dafür meine 7-8% mit. Also da hatte ich jetzt kein Problem mit, aber viele Ansätze eben halt dieses Gebundene hat mich immer sehr gestört. Dass du halt einen Chef hast, der sagt, ey, wir müssen dieses Jahr Summe X an Bausparverträgen verkaufen, Summe X an Privatkrediten und so weiter und so fort. Und der Kunde kommt eigentlich zu dir rein. So war meine Erfahrung. Und du denkst dir, ah, scheiße, meine Verkaufszahlen in dem und dem Produkt sind gerade nicht so gut. Ich muss jetzt irgendwie das Gespräch in die Richtung lenken.
Das ist wirklich so krass, dass du da wirklich Vorgaben bekommst, dass du dich als Berater, sage ich mal, nicht auf den Kunden einstellst und die Bedürfnisse des Kunden erfüllst, sondern dass du Verkaufszahlen erfüllen musst.
So war mein Eindruck, ja. Also wir waren tatsächlich sogar noch eine kleine Bank. Ich habe von Ausbildungskollegen und später auch noch von Berufskollegen habe ich dann noch mitbekommen oft. Also bei größeren Banken ist das sogar wohl noch härter. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich war nicht bei einer größeren Bank, aber das wurde mir von vielen Kollegen so berichtet.
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Also als ich damals im Strukturvertrieb war, hatte ich einen Kollegen, der auch einige Jahre bei der Bank war. Und als er kurz vor der Beförderung stand, wurde er wohl wortwörtlich gefragt, sind Sie moralisch flexibel?
Die Frage habe ich auch schon oft
Nein,
gehört.
aber das ist halt so die Frage, wo ich mir so denke, hey, weißt du, die Leute, die stellen sich einfach mal vor, ich will was mit meinem Geld machen, ich will sparen, ich will anlegen, ich will irgendwas für die Zukunft machen. Geh zur Bank, weil das sind Leute, die haben das gelernt, die machen da was Gutes für mich. Und dann, wenn du mal so ein bisschen tiefer in die Branche eintauchst, dann merkst du sowas. Das ist dann eigentlich schon irgendwie so ein bisschen traurig.
Ja, auf jeden Fall. Das war dann auch der Break-even, sage ich mal, wo ich dann sage, hey, moralisch kann ich das einfach nicht so wirklich vertreten. Also bis zur Rente auf jeden Fall nicht. Das war ganz cool. Und zwar fürs.
Und dann zur AG, ja.
Ja, genau. Und um das ja moralisch zu vertreten und genau, da kam der Break-even. Da hat mich mein damaliger bester Freund, den kannte ich aus der Ausbildung, der war bei der Sparkasse, ich bei der Volksbank. Wir waren damals eigentlich beste Freunde und dessen enger Verwandter war bei der DVG oder ist bei der DVG, ich weiß das nicht mehr so genau, und hat mich da eben angesprochen und dann hat das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen, ne?
Okay, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, weil, also, wir wissen alle, was die Realität ist, aber auf der anderen Seite wird einem ja ein Bild gezeichnet, wenn man da frisch hinkommt. Und es gibt ja Gründe dafür, die dich aus der Bank rausgeholt haben, aus einem sicheren Job, wo du wahrscheinlich nicht schlecht verdient hast, nehme ich mal an, in eine Selbstständigkeit, bei der du nur auf Provision leben musst. Und klar, auf der einen Seite hast du jetzt halt diese Verhältnisse bei der Bank, mit denen du nicht mehr einverstanden warst. Aber auf der anderen Seite gab es ja von seitens der DVG irgendwie ein großes Versprechen, was dich wahrscheinlich irgendwie angelächelt hat, wo du gesagt hast, hey, wenn das tatsächlich in Erfüllung geht, dann feiere ich mein Leben. Was war es bei dir?
Auf jeden Fall, also das war eigentlich so, dass also die deutsche Vermögensberatung wurde in der Bank, also wo ich gearbeitet habe, schon immer belächelt, aufgrund ihres Rufs. Und ich war im Endeffekt ja voreingenommen schon. Und da habe ich halt zu meinem Kumpel gesagt, ey, ja, dann lass uns das mal einfach anhören bei deinem Verwandten. Und der hat dann eben, ja, der konnte sehr gut verkaufen. Hat dann eigentlich gar nicht die DVG so vorgestellt, sondern seine Arbeit, wie er arbeitet und wie zufrieden seine Kunden sind und was er alles möglich machen kann und natürlich auch sein Verdienst. Und dann dachte ich mir so, hey, bevor ich das auch für die Bank mache und angestellt bin, und ich muss dich leider enttäuschen, in der Bank verdienst du also als Berufseinsteiger weit unter 2000 Euro netto. Also da verdienst du eigentlich gar nicht so viel und ich hatte teilweise eine 50, 60-Stunden-Woche. Ja, das war im Endeffekt finanziell hat sich nicht wirklich gelohnt. Und
Aber
genau, der.
Provi bei Abschlüssen und so ist doch auch drin, oder?
Nee, gar nicht.
Gar nichts.
Also, nee, also ich weiß, also Volksbanken zahlen, glaube ich, allgemein keine Provi. Sparkassen, also die nächstgrößere Sparkasse bei uns, die hat am Anfang meiner Ausbildung, das weiß ich noch, die hat noch Provi gezahlt, aber nicht für alles. Also ich meine, für Bausparverträge und sowas haben die Berater was bekommen. Aber das wurde dann, ich glaube, in meinem zweiten Lehrjahr, also das war 2017, 18, sowas, wurde das auch abgeschafft und die haben nur noch auf Festgehalt gearbeitet. Also die haben eigentlich nichts davon, außer dem psychischen Druck, ihre Verkaufszahlen zu erfüllen. Also die haben gar keinen Mehrwert davon. Gut, ich glaube, wahrscheinlich kriegen die auch, das habe ich auch mal mitbekommen, so einen Topf eben, da werden die ganzen Provisionen gesammelt und wenn das ganze Team gut performt hat, kriegt man halt einen Bonus. So, das ist das, was ich mitbekommen hatte.
Aber es ist jetzt nicht so, dass wie man als selbstständiger Finanzberater das jetzt kennt, dass man eine
Nee,
Provision
um Gottes
vermittelt kriegt und was
Willen.
man da, sage ich mal, Einkommenschancen hat, die deutlich ins Fünfstellige gehen.
Also ich glaube mal, wenn du 30 Jahre dabei bist und Vorstand, dann kann das schon in die Richtung gehen. Aber dann haftest du halt auch wiederum persönlich für deine Mitarbeiter und für die Bank, so wie ich das kenne oder so wie ich das verstanden habe von meinen ehemaligen Vorgesetzten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob sich
Na
das
gut,
lohnt.
lass uns die Bank hinter uns lassen. Ich glaube, die meisten Zuhörer hier, die wissen, dass die Bank jetzt, sage ich mal, nicht das Gelbe vom Ei ist, wenn man in der Finanzberatung tätig sein möchte. Es sei denn, vielleicht es geht um Kreditvermittlung. Ich glaube, wenn es um Kredite geht, sind Banken, glaube ich, ganz geil. Da brauchen wir sie alle. Ohne Bank kein Kredit. Deswegen aber so Versicherungen, Geldanlagen, ich glaube, da gibt es bessere Wege. Und einer dieser besseren Wege, von denen du geglaubt hast, dass er der bessere ist, war ja der Strukturvertrieb bei der DVG. So. Wie hat sich das entwickelt, Vorgang?
Also im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, wurde das tatsächlich echt cool verkauft. Und ich dachte eigentlich, also ich war davon so überzeugt, weil ich davon so, also ich wurde davon überzeugt, dann war ich selber davon überzeugt und dachte eigentlich, dass alle Leute mir jetzt die Bude einrennen und eine Finanzberatung bei mir wollen. Also so grün hinter den Ohren war ich tatsächlich damals. War aber dann allerdings so, dass ich habe dann die Frage an meine alte Führungskraft gestellt habe, hey, ja, wie kriege ich dann eigentlich Kunden? So, also kriege ich einen Bestand von dir, von der deutschen Vermögensberatung, weil ich hatte ja gar keine Ahnung. Da hat er gesagt, ja, also wenn du jetzt ein Restaurant eröffnest, wer kommt denn als allererstes zu dir? Und ich gucke ihn an, weiß nicht, worauf er hinaus will. Und dann sagt er, ja, deine Freunde, Familie. Ich so, ja, also meiner Freundin und meiner Familie dann jetzt Versicherungen verkaufen oder Investment oder sonst was oder Bausparverträge. Er sagt, ja, wenn sie dich unterstützen wollen, machen sie das ja gerne. Und hat dann quasi angefangen bei mir, also das habe ich halt auch im Nachhinein, erst nach ein, zwei Jahren, habe ich das so eigentlich herausgefunden für mich, was er eigentlich bei mir im Kopf bewirkt hat, dass ich dann natürlich nicht bewusst, aber unterbewusst so ein bisschen jeden, der nicht Kunde bei mir werden wollte oder nichts davon hören wollte, weil ihm einfach die Freundschaft wichtiger war oder weil er das einfach nicht vermischen wollte, so ein bisschen als Gegner angesehen hat oder dachte, hey, der glaubt nicht an mich. Weißt du? So,
Ja,
so hat er
ja.
mich quasi ein bisschen manipuliert.
Ja. Aber das ist die klassische Strukturvertriebmasche. Also das habe ich in diesem Podcast schon ein paar Mal gesagt und ich werde es, glaube ich, wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen. Und ganz, ganz viele Leute haben auch dieselbe Erfahrung gemacht. Im Strukturvertrieb ist es häufig die Devise, ich habe keine Freunde, ich habe entweder Kunden oder Partner.
Ja,
Ja.
tatsächlich. Ja, das habe ich auch damals ganz krass mitbekommen bei einer Führungskraft, jetzt ohne über die Person abzulästern, aber es war dann auch schon krass. Der hat dann, wenn die feiern waren, nur seinen Kunden Getränke ausgegeben und allen Leuten, die nicht Kunde bei ihm waren, hat er nichts ausgegeben. Das war schon dann krass.
Ja, okay. Auch geil. Aber ja, aber ist ja logisch, ne? Ein Restaurant zu eröffnen, ist ja äquivalent zu Rentenversicherung verkaufen oder Versicherungen allgemein oder Investment oder sonst irgendwas. Also ist ja ein legitimer Vergleich, würde ich sagen, ne? Klar. Ob man jetzt irgendwie eine Nudelsuppe isst oder ob man seine finanzielle Zukunft irgendwo aufs Spiel setzt, kommt irgendwie aufs Gleiche raus. Aber lass uns doch einmal jetzt darüber sprechen, wie dein Werdegang bei der DVG dann tatsächlich war. Weil irgendwo hast du ja schon Ambitionen gehabt. Du hast ja gesagt, du wolltest ja irgendwie, sage ich mal, ein bisschen was verdienen. Du wolltest ja, sage ich mal, auch irgendwo eine Selbstständigkeit aufbauen und bist dann wahrscheinlich auf Freunde, Familie losgegangen, oder? Oder wie hast du akquiriert?
Genau, so war es im Endeffekt, also genau wie du sagst. Also ich dachte mir dann, hey, selbstständig wollte ich schon immer irgendwie werden, weil ich es von meinen Eltern noch so ein bisschen kannte. Ich wusste aber nie mit was so wirklich und ich hatte ja keinen, der mich so an die Hand nimmt und sagt, ey, im Finanzbereich, das kannst du ja eh schon, damit kannst du auch selbstständig sein. Und bei der DVRG war es dann so, meine Führungskraft hat mir dann im Endeffekt das erzählt und dann habe ich gesagt, okay, ich fange einfach mal an und habe mal die engsten Freunde abgegrast. Ich sage mal so 50-50, 50% davon sind Kunde geworden, 50% nicht. Und so ging das dann weiter und im Endeffekt, wie man seinen Kundenstamm aufbaut, das war ja so, also mir wurde es so gesagt, hey, du gehst in die Beratung und der Typ ist dann so zufrieden mit deiner Beratung, der empfiehlt dich dann an 10 Leute gefühlt weiter. Und das geht dann so schnell und in einem Jahr bist du reich, so übertrieben gesagt, weißt du?
Du brauchst
Und
einen
ich
Kunden, der
habe.
dich zweimal weiterempfiehlt. Und die zwei empfehlen dich wieder zweimal weiter. Und so geht es immer weiter. Und es ist ein ewiger Kreislauf.
Und dann bist du der reichste Mensch der Welt.
Genau,
So
genau.
leicht ist es aber nicht, habe ich dann schnell gemerkt, weil aus meinen ersten 15 oder 20 Gesprächen wahrscheinlich habe ich 2 Weiterempfehlungen bekommen. Und es waren auch Leute, die ich kannte. Also die kannten mich schon. Das war jetzt keine kalte Weiterempfehlung, sage ich mal. Und das war halt dann wiederum, ja, also so ein Weckruf. So. Und dann dachte ich mir so, hey, okay, scheiße, was machst du jetzt? Und ja, Gedanken gemacht. Meine Führungskraft hat dann immer wieder, ja, Empfehlungen angesprochen und halt dann versucht, die Kunden zu locken über Gewinnspiele und sonst was. Und da kam halt immer kaum was rum. Und dachte ich mir so, ist es so der einzige Weg daraus, sag ich mal.
Warst du eher auf der Beraterschiene oder wolltest du auch aufbauen?
Tatsächlich beraten, weil ich wollte damals schon meinen Erfolg nicht so wirklich von anderen Menschen ja, abhängig machen. Also klar, Angestellte ist wieder was anderes, weil die bezahlst du, den kannst du, ja, die kannst du anspornen zu arbeiten, aber halt bei selbstständigen Vertriebspartnern, entweder macht er halt Umsatz oder macht keinen. Deswegen habe ich auch am Anfang an gesagt, ey, ich will selber für mein Glück verantwortlich sein und nicht jemand anders verantwortlich machen dafür.
Ja, okay.
Genau.
Okay, du sagtest jetzt Gewinnspiele und so weiter waren jetzt auch so Kundenakquise-Methoden. Ich hab mal eine Partnerakquise-Methode kennengelernt, deswegen habe ich gefragt, ob ihr auch Partner aufbauen wolltet. Irgendwie, so, ich glaube, jeden Donnerstag oder so gab es so einen Infoabend. Und du musstest irgendwie 3 oder 4 Leute mitbringen und wenn du das geschafft hast, hast du einen Anzug geschenkt bekommen von denen. Irgendwie so war die Mafia im Büro. Ich weiß nicht, ob das genau so ablief, aber du grinst jetzt gerade. Kennst du solche
Ja,
auch?
hatten wir auch relativ häufig. Also, ja, also wenn ich da jetzt davon anfange, also wir hatten genau solche Infoabende, wo du halt dann irgendwelche Leute mitbringen solltest und wenn nicht, wurdest du halt schief angeguckt. Wir hatten, ich glaube, dreimal die Woche hatten wir so den ganzen Vormittag für Workshops geblockt, wo du irgendwas gelernt hast und irgendwie kamen immer neue Ideen, aber nicht wirklich die Umsetzung und du bist halt quasi als junger Typ, ich war damals, glaube ich, 21 oder sowas und hast ja eigentlich Unterstützung von deiner Führungskraft oder halt von anderen Kollegen erhofft und irgendwie habe ich dann so die Erfahrung gemacht, hey, viele, die dort sind, die machen eigentlich nicht mal mehr als 50.000 im Jahr oder 30.000 oder sonst was und denken so, hey, wie überleben diese Menschen eigentlich und in was bin ich hier eigentlich gerade reingeraten? Das war
Okay.
tatsächlich meine Gedanken
War
früher.
das dann auch der Impuls, wo du gesagt hast, hey, ich muss mich mal mit was anderem auseinandersetzen? Oder wie kam es, dass du dann den Wunsch verspürt hast, die DVG zu verlassen, wo sie doch so viel besser war als die Bank?
Jein, es war im Endeffekt so, es war wieder wie so ein Weckruf, dachte so, vielleicht hast du zu voreilig gehandelt. Und mein bester Freund, der Alexander Gatzkow, der hat damals schon das Coaching von Wladimir Simonow gebucht und hat gesagt, hey, wie wär's, du buchst das Coaching auch mal und lernst halt Neukundenakquise über Social Media. Ich so, ja, okay, wenn es was bringt, dann gerne. Und es war schon, das musst du dir vorstellen, ich habe bei der DVAG angefangen und im dritten Monat habe ich das Coaching schon gebucht. Und durch das Coaching kam man natürlich auch mit anderen Beratern aus der Branche in Kontakt. Und uns wurde ja, also mir wurde immer eingetrichtert, wir sind die Besten, wir haben die besten Produkte, es gibt niemanden Besseren am Markt. Und dadurch, dass du halt zwangsläufig auch in den Live-Calls dort immer wieder mit Maklern, Ausschließlichkeitsvertretern von anderen Versicherungen in Kontakt warst und irgendwie dachte das jeder von sich. Und ich dachte so, ja, komisch. Bin dann mal in den direkten Vergleich gegangen und habe dann auch ein, zwei Maklerkollegen kennenlernen dürfen und die haben mir dann mal halt mal erzählt, was die eigentlich machen können, wie ja unsere Versicherungspartner oder sonst wer bei der DVG dagegen abschneiden. Dachte mir so, boah, weiß ich nicht, ob das so wirklich besser ist als in der Bank. Und dann hat's angefangen bei mir zu grübeln und dann dachte ich, okay, wenn du raus willst, dann jetzt noch, weil wenn du halt, ich glaube, hätte ich noch zwei Beförderungen mitgenommen, hätte ich eine Kündigungsfrist von einem Jahr gehabt. Ich war Agenturleiter, also ich war ja noch ganz frisch, also ich hatte 6 Monate, was ich auch schon lang finde dafür, dass ich glaube, im vierten oder dritten oder fünften Monat oder sowas habe ich gekündigt wiederum meinen Handelsvertretervertrag und hatte eigentlich eine längere Kündigungsfrist, als ich aktiv bei der DVG war, tatsächlich.
Ja, so ist es, ne? Aber ich wette, du hast ja deinen Handelsvertrag, den du unterschrieben hast, wahrscheinlich auch nicht durchgelesen.
Also die 80 Seiten und sowas, was es auch immer ist, ich habe es nicht genau im Kopf, aber habe ich mir tatsächlich nicht durchgelesen. Ich habe vertraut und habe unterschrieben und habe es danach bereut.
Naja, gut, aber jetzt ist ja vorbei, du bist ja rausgekommen. Im Vorfeld zu diesem Gespräch hast du ja auch schon gesagt, dass du ganz viel auf Social Media unterwegs bist. Ich sehe das auch häufig auf Instagram, ich glaube LinkedIn. Wie gewinnst du jetzt deine Kunden?
Genau, und zwar habe ich mich ja da breit aufgestellt bei der Neukundengewinnung. Wie du jetzt schon gesagt hast, über Instagram und über LinkedIn gewinne ich Kunden durch Beiträge und sowas. Da hilft mir der Wladimir relativ häufig. Generierter Content, aber der größte Einkommensstrom ist eigentlich durch Leads. Zum Beispiel durch dich, durch den Samplet und so weiter haben da verschiedene Lead-Projekte, auch durch meinen Kumpel Alexander Gatzkow, der hat auch sein eigenes Lead-Projekt und dadurch bekomme ich eigentlich mehr Leads, als dass ich abarbeiten kann und habe eigentlich immer einen prall gefüllten Kalender. Und wenn ich das mal mit früher vergleichen habe bei der DVG, war ich echt froh, wenn ich im Monat 5 Termine hatte, weil ich dann dachte, okay, dann kann ich meine Fahrtkosten ins Büro bezahlen, da bin ich zufrieden. Und jetzt ist halt so, okay, hey, wenn es irgendwie unter einem fünfstelligen Betrag bleibt, dann mache ich was falsch.
Das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil du bist ja das Paradebeispiel dafür, dass viele Leute im Strukturvertrieb sagen, Leads funktionieren nicht, ne? Und schwören auf ihre eigene Methode, auf Weiterempfehlung, was weiß ich nicht was. Du hast jetzt alles erlebt, du hast die Kundenakquise in der Bank erlebt, wo die Kunden dir einfach reingelaufen sind, bei der DVG, wo du Freunde und Bekannte abgrasen musstest und jetzt auch das Thema mit Leads. Wie ist deine Bewertung so? Wie ist das Leben als Leadberater?
Es ist wesentlich entspannter, weil du viel mehr als Experte auftrittst als Kumpel. Weil früher, ich weiß ja selber bei der DVG, die haben dich ja trotzdem irgendwie als Kumpel angesehen, die haben dich dann trotzdem angeschrieben, hier, Bro, kannst du das noch kurz und so machen? Und jetzt halt wirklich so, also wenn ich meine Kunden anrufe, die freuen sich extrem, dass ich denen mal zum Geburtstag gratuliere, weil die denken, hey, ich bin ja Finanzberater, ich bin ja der Profi und die stellen mir alle Fragen. Also auch wenn die Kollegen sie was fragen, dann stellen die mir direkt die Fragen, weil die denken, Herr, der Furkan, zum Beispiel bei Polizisten ist er der perfekte Ansprechpartner oder auch bei Akademikern. Hat er viel Erfahrung gesammelt und dadurch kann ich den Leuten halt viel besser helfen und tritt halt einfach auch viel besser auf. Und es ist ein entspannteres Leben für dich als Berater.
Also ich höre bei dir schon so eine gewisse Wertschätzung seitens der Kunden raus. Und viele Leute im Strukturvertrieb, die sprechen immer davon, dass Strukturvertrieb so geil ist, weil man da so viel Wertschätzung kriegt, weil man da irgendwie Applaus bekommt, wenn man auf die Bühne darf und so weiter. So, okay, mit 4 Monaten DVG warst du jetzt wahrscheinlich nicht auf zig Bühnen und hast jetzt diese Art von Wertschätzung bekommen. Aber fehlt dir das? Fehlt dir die Wertschätzung im Strukturvertrieb im Vergleich zu dem, was du jetzt hast?
Nein, um Gottes Willen. Also wenn ich mir denke, dass
Das
du teilweise nur die halbe Provision bekommen hast beim Strukturvertrieb und das ist auch alles, also bei mir war es so, dass, also ich wurde zum Beispiel, ich wurde auf die Bühne tatsächlich einmal geholt für meine starken ersten beiden Monate, wo ich halt meine Kumpels und meine Familie abgegrast habe und da guten Umsatz produziert habe, wurde ich dann 6 Monate später immer noch dafür gefeiert und ich war dann auf der Bühne, habe mich bedankt, aber im Hinterkopf hatte ich, ey, ich krieg's ja jetzt seit Wochen schon nicht mehr hin, Umsatz zu platzieren und weiß ja gar nicht mehr, was so abgeht.
Mhm.
Weißt du, das war so das Problem bei mir.
Okay.
Und jetzt ist halt genau das Gegenteil, dass du halt genug Kundenanfragen hast.
Ja.
Was ja früher nicht der
Du
Fall war.
hast immer was zu arbeiten, du hast immer Leute, die du abberaten kannst, du hast immer Umsatz, den du entsprechend schreibst und du hast gesagt, wenn du unter 10 im Monat rauslaufst, machst du aus deiner Sicht was falsch. Wie schaust du mit den anderen Themen aus, die im Strukturvertrieb halt immer so erzählt werden? So als Makler bist du immer alleine. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? Also,
Ja, ich bin
wie
sehr
alleine
alleine,
fühlst
deswegen machen wir
du?
zusammen den Podcast.
Ja. Wie alleine fühlst du dich? Also, wenn du möchtest, kannst du das vielleicht mal erklären und Leute, die das Ganze hören, die können dir dann Gesellschaft leisten.
Also ich kann mal gerne einen Vergleich machen. Also früher, klar, da war es bei der DVG, da hat es immer wieder deine Schulungen da in der Direktion zum Beispiel, dann über Zoom waren alle zugeschaltet. Und das war auch ein Grund, oder es war so ein versuchter Grund von meiner Führungskraft, mich bei der DVG zu behalten, sagen, hey, hier kriegst du ja Wertschätzung und alles Mögliche und die laden dich ein auf Urlaub und so weiter. Und auf mein Argument zum Beispiel zu sagen, hey, ja, aber zum Beispiel als Makler bekommst du ja knapp das Doppelte an der Provision. Das ist ja klar, dass die DVG halt sich einfach mehr einbehält, zum Beispiel, und dich dann auf Urlaub und sowas einlädt. So ist ja legitim, so als Belohnung für einen starken Vertriebler ist ja legitim, aber das hat mir als Grund einfach nicht gereicht. Und jetzt ist es einfach so, dass ich viel, viel, viel mehr vernetzt bin. Also mein Telefonbuch ist eigentlich explodiert. Also ich habe so viele Kontakte mittlerweile. Ich habe für jeden Punkt, wenn ein Kunde, wenn ich mal nicht weiterkomme, habe ich immer einen Kumpel, einen Kollegen, einen Versicherungsmakler oder sonst wen, den ich anrufen und fragen kann. Und wir haben auch zum Beispiel bei der Fondsfinanz, haben wir mindestens zweimal im Jahr eine Messe, wo du jedes Mal neue Leute kennenlernst. Und also bei mir war es so, ich bin viel mehr unter Menschen wie damals bei der DVG, kann ich
Ja,
wirklich sagen.
aber fehlt es dir nicht, dreimal die Woche in einen Workshop zu gehen und irgendwas Neues zu lernen?
Das wünsche ich mir jeden Tag, drei Workshops, den ganzen Vormittag zu blockieren. Das wäre so echt super. Nein, Quatsch. Nee, also es ist schon gut, also du bist viel freier im Arbeiten, du hast keinen, der dir die ganze Zeit über die Schulter schaut. Also ich finde Strukturvertrieb echt cool, um es zu lernen, wie man arbeitet und so weiter, weil ohne Struktur als Makler bist du auch ein bisschen aufgeschmissen, habe ich immer das Gefühl, wenn dich keiner an die Hand nimmt.
Ja.
Und das finde ich einmal cool zum Lernen beim Strukturvertrieb, aber sobald du laufen kannst, empfehle ich eigentlich oft die freie Maklerschaft. Oder fast immer.
Okay. Wie ist deine Beratung aufgebaut? Also bist du eher so der Typ, der klassisch die Leute an den Schreibtisch holt und face-to-face das Ganze macht oder eher so der Online-Berater? Ich denke, wenn du sehr viel mit Leads arbeitest, ist das ein großer Teil online, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, also auch in anderen Bereichen habe ich beide Erfahrungen gemacht, also am Schreibtisch und halt über Zoom, also online. Und seitdem ich Makler bin, mache ich es eigentlich nur noch online. Und ich betreue wirklich deutschlandweit jetzt mittlerweile wahrscheinlich an die 250 bis 300 Kunden betreue ich mittlerweile, denke ich. Und deutschlandweit, also ich habe, glaube, das kannst du wahrscheinlich nur zwei Händen abzählen, die Kundenanzahl, die ich hier in der Nähe habe mittlerweile. Und der Großteil ist halt wirklich deutschlandweit verteilt. Und es interessiert die Leute, habe ich das Gefühl, habe immer weniger, wo die Leute auch denken, hey, ich kann keine großen Verträge oder keine große Altersvorsorge abschließen, wenn der Kunde nicht bei mir am Schreibtisch sitzt und ich kein Vertrauen zu ihm aufbauen kann. Das dachte ich vielleicht am Anfang auch und dann habe ich es mal probiert und irgendwann hat es geklappt und dann dachte ich mir so, ja, es geht ja anscheinend doch. Warum soll es nicht mir jedem klappen?
Ich glaube, der größte Irrglaube im Strukturvertrieb ist, dass Vertrauen dadurch entsteht, dass du mit dem Kunden lange laberst. Dass du ihn irgendwie fragst, was seine Hobbys sind und wenn er gerne angelt, dann angelst du halt auch gerne oder sowas.
Ja,
Also,
genau. Das ist so in die Richtung, genau.
ja, das ist, glaub, ich glaube, das ist der größte Irrglaube. Was Leute irgendwann checken, wenn sie mal vier, fünf, sechs Termine am Tag haben und keine Zeit haben, mit den Leuten zu labern. Weil klar, wenn du fünf Termine im Monat hast, dann hast du natürlich Zeit, 2,5 Stunden lang ein Erstgespräch zu machen. Ne?
Ja, das
Wenn du das
stimmt.
mal systematisiert machst und 4 bis 6 Termine am Tag hast, dann merkst du, ey, da ist nicht so viel Zeit für Smalltalk. Und dann lernst du irgendwann, wenn du eine gute Führung hast, eine gute Ausbildung kriegst, dann lernst du irgendwann, Expertise ist das, was Vertrauen schafft. Dass du als Experte auftreten und den Kunden ordentlich beraten kannst, dass du ihm schnell Lösungen für seine Probleme und seine Herausforderungen zeigen kannst, das sorgt dafür, dass das Vertrauen da ist. Und wenn du das schaffst, dann und nur dann kannst du auch hohe Verträge über Zoom schreiben. Und ich finde persönlich, der größere Vorteil von der Lead-Beratung ist auch darin, dass ein Kunde sich für über ein gewisses Lead-Projekt zu einem gewissen Thema einträgt und dementsprechend auch schon die Erwartungshaltung hat, dass es um dieses Thema gehen wird. Im Strukturvertrieb ist ja häufig so, hey, ich habe mich beruflich verändert, magst du nicht mal bei uns im Büro vorbeikommen, damit ich dir erzählen kann, was ich jetzt so mache? Und dann musst du halt irgendwie den
Ja, ich
Bogen
habe.
schaffen, ja, musst du halt irgendwie den Bogen schaffen, um Versicherung zu verkaufen. Sorry, du wolltest was sagen.
Ja, das ist. Ich hab mit so vielen Leuten aus verschiedenen Strukturvertrieben gesprochen. Das ist echt das Standardding. Also, das habe ich ja genau so gemacht. Und ich habe, mein Standardsatz war, ich bin nicht mehr bei der Bank, ich bin jetzt selbstständig, habe die DVG immer quasi nicht erwähnt. Und ja, dann irgendwann bei der Makler halt gewesen, ne?
Ja, sind die Leute bei dir geblieben, weil du bei der DVG warst oder obwohl du bei der DVG warst?
Ich glaube, viele, also damals war das noch nicht so bekannt, also was heißt damals, vor ein paar Jahren, also das mit diese Satire, also die Satire von Jan Böhmermann zum Beispiel und die ganzen, also ich habe so das Gefühl, das kam jetzt erst später, dass die DVG so gebasht hat. Das war früher natürlich auch so, aber ich habe ja auch eher jung, also ich bin ja, damals war ich halt 21, 22 und die Leute damals kannten das ja nicht so. Also die haben von der Deutschen Vermögensberatung noch nie was gehört. Die waren eher, ja, eingeschüchtert von dem Namen Deutsche Vermögensberatung, weil die dachten, oha, was sind das? Und dachten so, aber dem Vorgang vertraue ich, da steckt ein starker Name dahinter, ist anscheinend groß. Klar, in der Firmenvorstellung haben wir auch immer gesagt, dass wir 8 Millionen Kunden in Deutschland haben. Und dann war halt natürlich auch dieser Respekt da von den Leuten. Dann haben sie halt quasi auch aus Vertrauen und halt gesagt, ey, das ist ein großer Name, den Vorgang kenne ich, da haben sie halt unterschrieben. So lief ein Verkaufsgespräch ungefähr ab.
Wie haben deine Kunden dann darauf reagiert, dass du freier Makler wurdest und gesagt hast, hey, ich bin nicht mehr bei der Bank und nicht mehr selbstständig bei der DVG, sondern jetzt richtig selbstständig?
Also meine Kunden habe ich natürlich in Ruhe gelassen bei der DVAG, weil ich wusste, okay, was dann alles passieren kann. Und natürlich aber haben, wenn ich sage, hey, meine Freunde waren auch meine Kunden, die haben es dann natürlich auch über Ecken und Kanten haben sie es mitbekommen, dass ich jetzt quasi freier Makler bin. Und als sie mich gefragt haben, hey, was ist denn da, also bist du nicht mehr bei der DVAG? Ich habe so einen Brief bekommen, dass du der Berater bist. Ich so, ja, hey. Ich habe mich einfach verändert, weil ich gemerkt habe, als freier Makler besser aufgestellt bin und meine Kunden meiner Meinung nach viel besser beraten kann. Und deswegen habe ich den, das Beste mal raussuchen kannst. Also keiner hat gesagt, ey, voll scheiße. Klar, die waren dann vielleicht bedrückt, weil ich nicht mehr ihr Berater bin, aber ist ein anderes Thema.
Okay. Jetzt, wie lange bist du jetzt schon Makler?
Das müsste Januar 22 sein, oder? Ja, doch, Januar 22, nee, Januar, doch, Januar 22 müsste das
Also
gewesen
jetzt
sein.
im dritten Jahr quasi in der Maklerschaft.
Genau.
Okay. Feierst du es bisher?
Auf jeden Fall. Also, ich hätte nicht gedacht, also, wäre es so weitergelaufen wie bei der DVG, hätte ich echt mein Gewerbe abmelden können und wäre wieder zur Bank gegangen wahrscheinlich. Und dass eben diese Zufälle, die manchmal im Leben passieren, mich genau in diese Situation gebracht haben, ist eigentlich schon bemerkenswert und ich würde es gegen nichts auf der Welt wieder eintauschen wollen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Sache. Vor allem, du hast ja selbst gesagt, du bist ja noch ein sehr junger Berater. Das heißt, du hast noch einiges vor dir. Wenn man das Ganze jetzt mal so anschaut, okay, klar, ein Zehner im Monat ist schon eine nice Sache. Aber auch das alles irgendwie stornobehaftete Provision muss man auch mitarbeiten können. Aber wenn du das Ganze jetzt, sage ich mal, 10 Jahre durchziehst, dann hast du ja so viel BP, dass du eigentlich nicht mehr aktiv beraten müsstest, oder? Oder was ist da der Plan bei dir?
Tatsächlich ja, also ich habe ja auch durch die Bankausbildung den 34F, also ich darf auch Investment beraten und baue mich da quasi auch immer weiter stärker auf, dass ich sage, hey, ich will nicht nur der Versicherungsverkäufer sein, sondern halt auch meine Kunden rundum betreuen im Bereich Investment, im Bereich Sachversicherung und so weiter. Also mit Versicherung meine ich jetzt, du schreibst ja normalerweise immer erstmal die wichtigen Sachen, also Lebensversicherung, heißt Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Altersvorsorge und dann halt auch so ein Komplettpaket draus zu machen mit Immobilien, was ich früher auch nicht konnte und mittlerweile bist du ja auch komplett frei, hast echt geile Objekte, die du an deine Kunden verkaufen kannst mit dem rundum Sorglos-Paket. Investment hast du nicht nur die DWS oder die Union Investment, wie es früher war, sondern hast da wirklich die verschiedensten Anbieter bei Fonds oder ETFs. Und die Kunden merken das halt, weißt du, wenn du sagst, hey, das können wir zusammen machen, ich helfe dir da und das andere hat ja auch schon gut geklappt. Die sind auch mega dankbar dafür. Auch wenn es online ist und online funktioniert ja nicht, funktioniert es doch ganz gut bei mir, habe ich so das Gefühl.
Okay, das heißt, du willst weiter einen großen Kundenbestand aufbauen, irgendwann auch Mitarbeiter einstellen oder willst du weiterhin, sage ich mal, selber so weitermachen wie bisher?
Das ist der Plan tatsächlich. Also, wenn der Plan steht, also wie du es jetzt gesagt hast, einfach eine hohe BP aufzubauen, das war jetzt mit dem 34F, also das Thema Investment, ist ja einfach eigentlich so ein Selbstläufer. Klar, du musst immer wieder die Fonds anpassen. Aber wenn dann alles mal läuft und ich breit aufgestellt bin und sage, hey, so passt es jetzt für mich, dass ich einen Mitarbeiter einstellen kann, weil ein Mitarbeiter ist jetzt nicht mal kurz eingestellt, meiner Meinung nach, weil du übernimmst ja immer die Verantwortung für ihn. Weil, wenn es bei dir scheiße läuft, du sein Gehalt nicht zahlen kannst, kann er zu Hause für seine Kinder nicht zu essen kaufen, so übertrieben gesagt, weißt du?
Ja.
Und da finde ich, ist immer die Verantwortung, hey, ich will mich finanziell erst so gut aufstellen, dass es auch im Worst-Worst-Case trotzdem noch finanziell reicht, den Mitarbeiter zu bezahlen, dass der nicht in die Röhre schaut. Und auf jeden Fall, ja, Mitarbeiter statt selbstständiger Vertriebspartner.
Finde ich auf jeden
Das.
Fall eine sehr, sehr coole Einstellung. Du bist auch definitiv auf einem sehr guten Weg. Jetzt so im dritten Jahr als Makler rückwirkend betrachtet, wenn du dich selbst im Strukturvertrieb jetzt nochmal treffen würdest, also dein früheres Ich, oder gibt ja einige Leute, die hier zuhören, die im Strukturvertrieb sind, die vielleicht auch in der Position sind, in der du vor 2,5 Jahren warst. Was würdest du denen mitgeben? Was wären so deine Top 3 Tipps, wenn die entweder glauben, dass sie im geilsten Laden der Welt sind, oder vielleicht schon spüren, hey, da draußen gibt es vielleicht etwas, was besser zu mir passt?
Ja, also im Endeffekt würde ich einmal sagen, schau mal über den Tellerrand hinaus. Weil, also ich, meiner Erfahrung nach oder halt auch bei vielen Kollegen, was ich mitbekommen habe, was Strukturvertriebe oft gut können, nicht immer, aber oft, ist eben dieses, ja, Gehirnwäsche will ich es nicht nennen, aber die können deine Meinung schon sehr stark beeinflussen. Und eben über den Tellerrand hinausschauen und nicht halt alles glauben, was dir erzählt wird, sondern mal wirklich mit verschiedenen Leuten drüber zu sprechen, weil jemand, der keine Ordnung hat, keine Struktur und jeden Tag struggelt, der wäre vielleicht auch als Makler nicht gut aufgehoben, sondern halt vielleicht auch als Versicherungsvertreter mit einem festen Bestand, mit festen Abläufen, kann einfach mal sich umhören, über den Tellerrand hinausschauen. Und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Also eigentlich würde ich nur den Punkt mitgeben, weil alles andere kann man auch dazulernen. Aber das ist so der Hauptpunkt.
Ja,
Genau, mehr würde mir jetzt
finde
ehrlich nicht einfallen.
also find ich eine starke Lektion. Ich glaube, alle, die hier im Podcast waren, haben an irgendeiner Stelle gesagt, hey, guck mal bitte über den Tellerrand hinaus, schau mal bitte an, was es da noch gibt. Glaub nicht, dass es das Geilste auf der Welt ist, ohne mal das selbst verglichen zu haben. Weil ganz, ganz viele haben ja so dieses, kennst du so diese Marktvergleiche, wo die Führungskraft dann sagt, hey, guck mal, wie geil wir sind und wie scheiße die anderen sind? Wo so rausgefunden, wo so rausgepickt wird, welche Punkte an den anderen schlecht sind und warum wir geil sind. Da hatte ich damals bei der Tekis auch etliche Workshops, warum Tekis und Tekis 360 Grad und wie man sich so verhalten hat und warum wir die Geilsten sind und alle anderen nicht so. Das war damals echt heftig. Und also schaut euch bitte mal selber um, ja? Recherchiert mal selber, bildet euch mal eine eigene Meinung, traut euch mal ein bisschen was. Und ich hab heute ein starkes Zitat gehört und ich glaube, das passt hier gerade sehr, sehr gut dazu, weil du ja schon gesagt hast, Strukturvertrieb ist eine gute Schule, hat mir auch schon sehr häufig hier, aber du musst halt irgendwo erstmal das Handwerk lernen, du musst jetzt erstmal laufen lernen, ne? Aber wenn du gelaufen bist oder wenn du laufen kannst, dann musst du auch irgendwie das selbst in die Hand nehmen und was Eigenes aufbauen. Und das Zitat, was ich heute erst mitbekommen habe, was mich irgendwie so begeistert, ist: Stärke ist die Frucht der Schwäche und Schwäche ist die Saat der Stärke. Also, du brauchst irgendwo einen Ausgangspunkt, an dem du nicht zufrieden bist mit deiner Situation. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und im Strukturvertrieb bist und darüber nachdenkst, ob das Richtige ist oder ob es da draußen was Besseres gibt. Wenn du mit deinen Umsätzen nicht zufrieden bist, wenn du mit deiner Kundengewinnungsmethode nicht zufrieden bist, wenn du nicht zufrieden mit deinem Leben aktuell bist als Unternehmer, als Selbstständiger, dann ist das vollkommen okay. Weil du brauchst diese Ausgangssituation, um den Willen und die Motivation zu entwickeln, etwas Neues anzugehen und etwas Neues, etwas Eigenes aufzubauen. Und in 2, 2,5 Jahren von heute wirst du zurückblicken und dir selbst dankbar dafür sein, dass du in dieser Situation warst, in der du gerade bist. Also hört auf den Vorkant, schaut bitte über den Tellerrand hinaus, überlegt euch, wie euer Leben die nächsten 40 Jahre verlaufen soll und denkt einfach mal drüber nach, ob da, wo ihr gerade seid, der richtige Weg für euch ist und ob das Unternehmen ist, für das ihr den Rest eures Lebens arbeiten wollt. Falls nicht, wisst ihr, was zu tun ist. Volkan, vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ich finde deine Story unglaublich spannend, auch wenn du sie sehr präzise auf den Punkt gebracht hast. Ja, wenn die Leute sich jetzt gerade mit dir connecten wollen und irgendwie vielleicht noch die eine oder andere Frage an dich haben, vielleicht eine persönliche Erfahrung oder etwas, was du jetzt hier im Podcast noch nicht erzählt hast, gibt es da Möglichkeiten? Hast du da Bock drauf oder sollen die alle lieber vom Hals bleiben?
Ja, natürlich. Also wenn ich jemandem helfen kann, helfe ich sehr gerne. Über Instagram einfach Furkan Nikaya, könnt ihr mir einfach eine DM schreiben. Und sonst können wir auch kurz telefonieren, ist gar kein Problem. Ich würde vielleicht noch ergänzen zu deiner Aussage gerade noch was tätigen. Warum die Menschen sich gerade umschauen sollten, ist, wir haben meiner Meinung nach einen extremen Wandel drin. Früher war es bei mir so, dass etwas ältere Herrschaften, etwas erfahrene Herrschaften, so nenne ich es mal, quasi erzählt haben, wie sie damals Kunden gewonnen haben. Und das war halt, im Endeffekt trifft das heute einfach nicht mehr zu. Also der Markt hat sich extrem gewandelt. Und wenn du halt weiterhin probierst, nur über Empfehlungen, über Hörensagen und sonst was oder halt selbst geschaltet irgendwelche Werbeanzeigen Kunden zu gewinnen, wird das in Zukunft nicht funktionieren, weil ich sag mal, wir Makler sind schon da dabei, Online-Marketing aufzubauen oder haben schon aufgebaut und generieren halt da schon Kunden und werden meiner Meinung nach die anderen Berater größtenteils rausdrängen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wir eine etwas ältere Branche sind im Schnitt. und viele jetzt bald in Rente gehen und viele Kunden wieder frei werden, um beraten zu werden, heißt, durch das Online-Marketing haben wir schon mal einen Riesenvorsprung. Deshalb solltest du dich auch nochmal umsehen und vielleicht dich doch mal beim Russland eintragen für ein Erstgespräch.
Was übrigens nicht heißen soll, dass ihr keine Empfehlung mehr holen sollt. Ne?
Ja,
Also,
überhaupt nicht.
bitte holt weiterhin Empfehlungen. Das ist ja immer noch ein geiler Kunde, ein warmer Lead. Ne? Aber ja, die Welt wird halt immer digitaler. Es geht halt alles mehr in Richtung Online. Ja, vor allem jetzt sitzen wir noch vor dem Bildschirm. Ich war vor einiger Zeit in Amsterdam auf einem Vortrag von einem Zukunftsforscher und der Dude hat einfach erzählt, dass wir in 2, 3 Jahren einfach in virtuellen Räumen zusammensitzen werden, wo du halt so eine Facebook-Brille hast, diese Meta-Quest, wie die heißt, oder so, diese 800-Euro-Brille von Apple. Und du wirst dir vorkommen, als würdest du wirklich in dem Raum mit dem Typ sitzen, obwohl du jetzt, was weiß ich, in Deutschland sitzt und der andere irgendwo in New York oder so. Also es geht alles mehr in Richtung Metaverse, es geht alles mehr in Richtung virtuelle Welt. Und Stand heute ist Zoom-Beratung schon ein alter Schuh. Also wenn du hier zuhörst und nicht weißt, was Zoom ist, dann bist du schon ganz weit hinterher. Ne?
Dann wird es Zeit, sich einzutragen.
Dann wird es Zeit, sich einzutragen. Wie immer, Leute, alle Kontaktdaten zu Furkan, sein Instagram, seine Telefonnummer, seine Bankverbindung findet ihr in den Shownotes. Könnt euch bei ihm melden. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche bei der nächsten Podcast-Episode. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.
Ciao.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.